Wir haben diesen Gottesdienst unter den Satz des Gebet, komm, Heiliger Geist, gestellt. Übrigens, Heiliger Geist, Geist kann auch Windhauch heißen. So das Bedürfnis nach Frischluft habt, sind diejenigen eingeladen, die am Fenster sitzen, das Fenster zu kippen oder die Tür mal zu öffnen. Auch das braucht man, damit man auch dem Geist wieder zuhören kann. Also auch da während der Predigt, seid ihr nur mutig, den Eindruck habt, das braucht ihr. Komm, Heiliger Geist, das ist eine Einladung in Gebet, einen Gast in sein Leben einzuladen. Gastfreundschaft, das ist in der Bibel grundsätzlich ein hohes Gut, dass man Gäste zu sich einlädt. Das ist im Nahen Osten ganz anders ausgeprägt als bei uns. Ich glaube, wir haben da Luft nach oben bei dem Thema Gastfreundschaft. Also hin und wieder lädt man schon mal jemanden ein, aber da muss vorher genau picobello alles aufgeräumt sein. Ansonsten geht es nicht, sonst halten wir die Türen lieber verschlossen. Das ist zunächst unsere Natur. Aber ich dachte, dieses Bild hilft uns vielleicht heute Abend. Das Bild, dass der Heilige Geist wie ein Gast ist, der hereingebeten werden darf. Und wenn man einen Gast einlädt und man hat es nie so mit Gastfreundschaft, muss man ja zwei Dinge wissen. Das eine ist, wer ist denn das? Wer ist denn dieser Gast? Also wer ist der Heilige Geist? Und was bringt denn der so mit, wenn der zu mir kommt? Da geht es um die Gaben, Geschenke, die er so mit hat. Das sind so die zwei Gedanken heute, der Gast selbst als Person und was er so mitbringt. Wer ist dieser Gast? Wer ist der Heilige Geist? In Johannes 15, Verse 26 und 27 spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt ihnen, bevor ich gehe, bevor ich in den Himmel fahre, sollt ihr wissen, was passiert, wenn ich weggehe. Denn es wird weitergehen. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen gewesen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das heißt, Jesus sagt, für mich endet der Weg in dieser Welt. Ihr seht mich nicht mehr. Jesus sagt, ich werde irgendwann wiederkommen zum jüngsten Gericht, dann werden mich alle Menschen sehen. Und bis dahin sagt er, ihr, die ihr zurückbleibt, meine Jünger, ich schicke euch einen Tröster, kann es übersetzen, einen Anwalt, der vom himmlischen Vater kommt. Das heißt, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der kommt vom Vater und vom Sohn. Und er hat eine Aufgabe, der Heilige Geist, er versammelt die Christen, er führt sie immer wieder zusammen und er macht Jesus groß. Der Heilige Geist, der übersetzt und ermutigt uns und erklärt uns, dass der Herr Jesus uns lieb hat und dass wir ihn lieben. Er macht Jesus sozusagen uns schön und lieb. Und es gibt ja einen Unterschied, über Liebe abstrakt zu sprechen oder eine Person wirklich zu lieben. Also man kann sagen, ich habe dich lieb und man kann das zeigen mit seinem ganzen Wesen. Und mir gehen da immer wieder so kleine Sätze nach, wenn ich mit Menschen Gespräche führe. Also oft sind es so Beerdigungsgespräche, so wo man am Rande so mit Leuten aus der Gemeinde zu tun hat oder Geburtstagsbesuche. Und ich erlebe da ein was ähnlich immer und immer wieder. Herr Pfarrer, ich glaube schon an den lieben Gott, aber dafür muss ich nicht in die Kirche gehen. Also der liebe Gott, der ist irgendwo da oben und das mit mir und dem, das passt schon. Ungefähr das Glaubensbekenntnis, das ist ein Glaubensbekenntnis, höre ich wieder und wieder. Und ich dachte mir bei so einem Gedanken, da kommt mir das Bild einer Ehe in den Sinn. Wer so von Gott spricht, der hat ein Verständnis von Ehe. Das geht ungefähr so. Stell dir vor, zwei Menschen, Mann und eine Frau, die verlieben sich ineinander und sagen, wir wollen heiraten, gehen zum Trauertar, macht man natürlich, wenn man sich liebt, verspricht, ich hab dich lieb. Und dann vereinbaren die beiden, weißt du was, ab jetzt trennen sich unsere Wege, du ziehst irgendwo hin, ich wo ganz anders hin, aber immer im Jahr eine halbe Stunde könnten wir miteinander telefonieren, das wäre nett, da erzählen wir uns so ein bisschen, wie es uns geht. Und die beiden vereinbaren, wer zuerst stirbt, der andere besucht den auf der Beerdigung. Ihr lacht darüber. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das überhaupt als Ehe bezeichnen würdet. Könnten wir in die Tiefe gehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass für viele Menschen genau so eine Liebesbeziehung zu Gott aussieht. Da waren wir irgendwann, immer im Jahr, halbe Stunde und dann ist wieder gut. Die ersten Ehepaare reden schon über ihre Ehe, ob sie weiter sind als das, was ich beschrieben habe. Ich glaube, ich habe es so überzeichnet, dass man merkt, dass es absurd ist. Und doch beschreibt die Bibel, dass Gott ein liebender Gott ist. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder werden. Das heißt, Gott liebt uns so sehr. Seine Liebe ist so groß, so verzehrend, dass er sagt, damit wir miteinander leben können, schicke ich meinen Sohn in diese Welt und er stirbt für uns. Klingt ganz anders als diesen Ehepartner, den ich einmal im halben Jahr anrufe. Gott liebt mit so einer leidenschaftlichen Liebe, dass er den Himmel verlässt und alles aufgibt. Und das, was ihn antreibt, ist pure Liebe. Und oft ist die Reaktion von uns Menschen ein Schulterzucken. Schön, da hat mich lieb. Warum fällt es Menschen so schwer, Gott in ihr Leben hineinzulassen? Und es sind mir zwei Gedanken gekommen, zwei Ängste, glaube ich, womit das zu tun hat. Wenn mir Gott zu nahe kommt, dann habe ich zum einen Angst vor Kontrollverlust und zum zweiten die Angst davor, dass ich nicht gut genug bin für den anderen, der ja so voller Liebe ist. Wenn du einen Gast zu dir einlädst, dann weißt du ja noch nicht genau, wie der tickt. Wenn dieser Gast eben wie Gott ist, dann kann diese Furcht entstehen, naja, wenn Gott jetzt wirklich in mein Leben kommt und alles kontrolliert, will ich das überhaupt? Will ich das? Will ich, dass er zu mir kommt, vielleicht meine Gewohnheiten durchbricht oder mir bei manchen Entscheidungen sagt, so wäre es besser? Das heißt, es ist die Angst davor, dass mir plötzlich Gott mein Leben hineinredet, wenn er mir zu nahe kommt. Und das Zweite, und das ist auch eine berechtigte Angst, dass ich nicht gut genug bin. Auch wenn wir Menschen das nicht so gern und offen aussprechen, ein Gedanke, den wir ganz oft ja haben, ist, ich bin nicht gut genug, und dann versuchen wir das zu vertuschen. Also Schüler in der Schule machen das so, die schreiben ab, damit man nicht merkt, wie gut die eigentlich sind. Neuerdings macht man das mit ChatGPT. Geht einfacher, braucht bloß ein Handy dazu und einen Lehrer, der das nicht checkt. Und plötzlich habe ich eben eine 1 oder eine 2 und nicht eine 3 oder eine 4. Warum macht man das? Man könnte ja auch sagen, auch eine 3 und eine 4 bestanden ist in Ordnung, das würde reichen. Man tut das, um zu vertuschen, dass man nicht ganz so gut ist. Wenn jetzt Gott wirklich so ein Gast ist, wenn der Heilige Geist so ein Gast ist, der in mein Leben hineinkommt, dann kann es sein, dass ich Angst habe. Und wir Menschen, wir verstecken so viele Dinge. Was wäre aber, wenn dieser Gast in deine Wohnung eintritt und du hast nicht aufgeräumt? Es sieht aus wie Sau. Ist nicht geputzt. Dein Keller sieht furchtbar aus. Und dieser Gast kommt in deine Wohnung hinein und der guckt nicht sofort hin und sagt, wie sieht's denn hier aus? Sondern dieser Gast geht mit dir durch deine Wohnung bis hinab in deinen Keller und guckt dich an und fragt, möchtest du, dass ich dir beim Aufräumen helfe? Beim Saubermachen? Dass ich mit dir in den Keller runtergehe, wo deine Leichen liegen, was du natürlich niemandem erzählst, deine verborgenen Sehnsüchte, vielleicht auch Süchte, von denen niemand wissen soll. Und er dir sagt, ich sehe deine Unordnung, ich sehe deine Dunkelheit. Und dann die Antwort ist, zeig sie mir, gib sie mir sogar, damit ich Ordnung in dein Chaos bringe, Licht in diese Dunkelheit, ich mit dir aufräume. Und übertragen heißt es, damit du heil und gesund wirst. Dass dein Leben, deine Seele anfängt, gesund zu werden. Das meint Johannes, wenn er schreibt, oder Jesus sagt, ich will euch einen Tröster schicken, einen Anwalt, einen Helfer, der Licht in deine Dunkelheit bringen. Wer will zu so einem Gast schon Nein sagen? Aber ich will noch weitergehen. Dieser Gast bringt noch mehr mit. Der bringt sogar Geschenke, der bringt Gaben mit. In Lukas 11, im Lukas-Evangelium, lädt Jesus die Jünger ein, um den Heiligen Geist zu bitten. Er sagt in einem Satz, wenn ihr nun, meint er uns Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Jesus stellt hier einen Zusammenhang her zwischen dem Gebet, der Bitte, komm Heiliger Geist, und dem Kommen des Geistes. Wann kommt der Heilige Geist in mein Leben? Ja, dann, wenn er erbeten wird. Das Bild der Wohnung zu haben, wie mache ich die Tür auf, indem ich sage, komm Heiliger Geist, ein Gebet spreche, einen einfachen Satz oder für mich beten lasse. Der Heilige Geist kommt in mein Leben durch die heilige Taufe, da tritt er das erste Mal ein. Seine Kraft wird freigesetzt, indem ich Ja zu dem, was Jesus für mich getan hat, Ja sage, ihm glaube. Und er kommt wiederholt in mein Leben hinein, wenn ich das heilige Abendmahl empfange. Deswegen feiern wir das heute. Der Heilige Geist kommt immer wieder neu. Die ersten Jünger in der Apostelgeschichte, die machen eine Erfahrung. Sie sind begeistert von Gott, ziehen los, erzählen von Jesus. Und dann kommen sie in Herausforderungen und Schwierigkeiten hinein. Sie werden verfolgt, sie werden sogar ins Gefängnis geschmissen. Die Leute, auf der einen Seite sind sie begeistert, kommen zum Glauben. Auf der anderen Seite werden die Jünger verfolgt. Und dann reagiert die Gemeinde folgende Weise. Sie kommt wieder und wieder zusammen und betet. Und was passiert den Jüngern? Sie erfahren Korrektur im Glauben, neue Ermutigung. Der Heilige Geist fällt wieder und wieder neu auf die Jünger. Es ist wie so ein Bad immer wieder im Heiligen Geist. Dort, wo der Geist erbeten wird, dort kommt er. Und ich will euch heute ermutigen, in diesem Gottesdienst diesen Geist zu erbitten. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir darum beten, uns danach ausstrecken. Denn der Heilige Geist will auch Gaben schenken. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Unsere Gemeinde braucht geistliche Gaben, um gesund zu werden und gesund zu wachsen. Wie viel tun wir mit Kopf und Verstand und eigener Kraft? Und der Herr will uns seinen Geist geben, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Dass wir ihn bitten. Und dafür brauchst du jeden Einzelnen. Der Geist teilt einem jeden zu, wie er will. Er verteilt die Geschenke so, wie er denkt, so ist es gut. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir uns danach ausstrecken. Wir brauchen das. Wie wäre es, wenn plötzlich die Leute in Wolkenstein sagen, du bist krank, dann geh mal in die Gemeinde, da gibt es ein Team, wo um Heilung gebetet wird. Du hast seelische Nöte, geh zu den Leuten in der Gemeinde, die beten für dich. Wie viel Kraft würde von der Gemeinde ausgehen? Und spätestens da wissen wir, das können wir ja nicht aus uns, dafür brauchen wir Jesus. Keiner von uns kann heilen, natürlich nicht. Das wäre Magie, Esoterik, was weiß ich. Aber wie oft leben wir in Gemeinde so, als ob es Jesus nicht gäbe? Wir sind eingeladen, um den Heiligen Geist zu bitten. Wir brauchen ihn. Und Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Vielleicht hast du dich heute von dem Beispiel der Ehe angesprochen oder auch ertappt gefühlt, wo Ehemann und Ehefrau einmal im Jahr eine halbe Stunde telefonieren. Der Geist Gottes ist nie so, dass er drängt und drückt. Gott ist Liebe und Gott kommt dort nahe, wo er erbeten und erwartet wird. Ein Kirchenvater Bonaventura sagt, der Heilige Geist, er kommt dorthin, wo er geliebt, wo er eingeladen und wo er erwartet wird. Dort kommt er. Und das darf ich ehrlich sagen mit meinen Worten. Herr, ich brauche dich da. Manchmal vielleicht auch ausdauernd, dass man beim ersten Mal sagt, ich merke da gar nichts oder eine geistliche Gabe, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Dass man da mehrfach füreinander betet. Und dem Heiligen Geist aber auch keine Vorschriften macht, so nach dem Motto, so bitte nicht. Also, wenn der Gast schon kommt und aufräumt, also dann müssen wir auch zulassen, dass er in der Ordnung so schön macht, wie er es braucht. Ich kann euch versprechen, Gott macht es immer schöner, als wir das selber je hingekriegt hätten. Ich will euch von einer Erfahrung am letzten Sonntag im Gottesdienst erzählen. Von Drehbach zum Gottesdienst, zur Predigtreihe, sollte dort predigen. Schon gemerkt früher am Gottesdienst, dass ich mit großen Kopfschmerzen dachte, so, das wird so ein Gottesdienst, wo man überlebt, wo man dann froh ist, am Ende vorbei. Und Jesus zu mir sagte, du wirst heute noch für jemanden beten, das ist wichtig. Und da wusste ich, gut, dann höre ich dir zu, Heiliger Geist, ich bin bereit, du weißt meine Grenzen, aber wer so Migräne und Kopfschmerzen hat und weiß, wie es einem da geht, menschlich ist da viel begrenzt. Habe ich gepredigt, ich wusste während der Predigt, dass ich das besonders betonen soll, wer heute will, bietet an, bin Gast hier, ich kann für jemanden beten, wenn das dran ist. Nach dem Gottesdienst, wie immer, der Pfarrer am Ende verabschiedet muss ich. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, ich möchte gern Gebet. Und da wusste ich, ach ja, okay, klappt, funktioniert, du hast recht. Ich bin bereit. Dann hat sie mir 2, 3 Sätze gesagt, länger, also mehr wäre ich ohnehin fähig gewesen aufzunehmen, habe für diese Frau gebetet. Das Schöne, was ich am Ende nach diesem Gebetszeit fand, sagte, dass sie aus 2, 3 Sätzen so viel über mein Leben und mich wissen, wo ich dachte, also erstens, ich habe Kopfschmerzen, zweitens, weiß ich das bestimmt, nee. Aber dich kennt doch der Herr. Und darum will ich euch einladen, dass wir uns mehr auf den Herrn verlassen, nicht so viel auf unseren eigenen Verstand und unser Leben und erwarten, dass der Herr etwas tut, dass er heilt, dass er seine Gaben ausgibt. Du musst nur deine leeren Hände hinstrecken und sag, komm. Und am Ende und nach dem Gottesdienst seid ihr eingeladen. Wir haben 2 Gebetsteams heute, wo wir für euch beten können. Ich will schließen mit einem Lied von einer jungen Frau, die hat ihr erstes Lied rausgebracht. Die heißt Lilly Papke. Ich durfte die, als wir mit den Jugendlichen in Augsburg waren, mal auf der Bühne singen hören. Ganz beeindruckende junge Frau. Und die hat eine Liedzeile, wo es um den Heiligen Geist geht. Den will ich euch zum Schluss vorlesen. Heiliger Geist, du liebst meine Gegenwart. Du drängst mich nicht. Wartest jedes Mal auf mich und wenn du kommst, bist du niemals zu leise, zu laut. Du kommst immer ganz genau, wie man dich braucht. Du bist immer ganz genau, wie man dich braucht. Entfache ein Feuer in mir, entfache ein Feuer, entfache ein Feuer in mir. Ich will beten. O Herr, gieße diese Ströme lebendigen Wassers über uns aus, dass wir mutig sind, dich, Heiliger Geist, in unser Leben hineinzubitten. Wir brauchen dich, unsere Gemeinde braucht dich. Und danke, dass du tröstest, dass du sanft kommst und mit Kraft, dass du heilst und erneuerst. Du bist herzlich willkommen hier. Amen.